Ja, weltweiter Gebetstag für verfolgte Christen. Ein ganz besonderer Tag, schon seit einigen Jahren, Jahrzehnten. Ich muss sagen, wenn wir mit unserer Familie längere Zeit unterwegs sind, das war diesen Sommer auch wieder im Urlaub, und dann fragen wir, was wollen die Kinder hören? Und nicht zum ersten Mal haben sie freiwillig gesagt, die Geschichte von Bruder Andrew. Der ist ja Gründer von Open Doors, viele kennen sie, mit seinem blauen VW Käfer. Was er bewegt hat, was er mit Gott erlebt hat und gewagt hat und ja, und wie viel er damals im Osten, wie viel Not er da gelindert hat, geholfen hat und diese, wie gesagt, Gebetsinitiative ins Leben gerufen hat. Und das ist eine sehr, sehr gute Tradition, im November für die verfolgten Christen zu beten. Und wir wollen uns heute einen Bibeltext anschauen, ein Gebet oder das Gebet einer der frühen Kirche. Und wir wollen heute von Ihnen lernen und ermutigt werden, ja, wie wir beten können und ja, was Gebet auch bewirkt. Und ich lese uns den Text aus Apostelgeschichte 4, die Verse 23 bis 31 nach der neuen Genfer Übersetzung. Sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie: Du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum, mit allem, was darinnen ist. Du bist es auch, der durch unseren Vater David, deinen Diener, geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte: Was soll das Aufbegehren der Nationen? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns, als deine Diener furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Und Herr Jesus, ich bete, dass du durch dein Wort zu uns sprichst, dass du unsere Herzen ermutigst, wirklich einmütig für die Christen zu beten, die gerade in schwierigen Situationen sind. Danke, dass wir hier so ein Muster haben und von dir lernen können, ja, wie wir beten dürfen und was Gebet bewirkt. Wir loben und preisen dich dafür. Amen. Gebet für verfolgte Christen. Wir hören gleich, oder wir haben im ersten Vers gleich gelesen: Sobald Petrus und Johannes wieder auf freien Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Was war denn vorher genau geschehen? Ich will uns das nur mal kurz in Erinnerung rufen. Petrus und Johannes, sie gehen mal wieder in den Tempel, um zu beten. Und auf dem Weg dahin, am Eingang, treffen sie diesen Gelähmten. Und sie hatten ja nichts, wie sie ihm helfen konnten, aber im Namen Jesu Christi heilen sie ihn. Und der kommt dann mit in das Tempelgelände und natürlich sind alle verwundert und sie drängeln sich um diese beiden und wollen einfach, ja, wissen, was passiert ist. Und da hält Petrus seine zweite Predigt, seine zweite große Predigt auf diesem Tempelgelände. Und er gibt bei all dem natürlich Jesus die Ehre, dass es durch seine Kraft, durch seine Auferstehungsmacht dieses Wunder geschehen ist. Und wir lesen dann am Ende, dass viele Menschen wieder zum lebendigen Glauben gekommen sind, dass die Zahl der Jünger richtig gewachsen ist, zum zweiten Mal. Und natürlich zieht dieses Geschehen auch die Aufseher auf sich, ja, also die wollen sehen, was da los ist, nach dem Rechten sehen. Und die sind natürlich nicht begeistert. Sie nehmen den Petrus und Johannes gefangen und setzen sie über Nacht in Gewahrsam. Und am nächsten Tag werden sie vor den Hohen Rat gebracht und ausgefragt. Das war der Hohe Rat, das war damals bei den Juden die höchste Gerichtsbarkeit. Sie waren ja unter den Römern, aber das war so die höchste Gerichtsbarkeit. Und erfüllt vom Heiligen Geist verteidigen sie sich richtig gut. Also die können nicht wirklich etwas finden. Und dann natürlich aus Mangel an Beweisen und auch aus Angst vor den Leuten, die ja begeistert waren von dem, was da passiert ist, die meisten zumindest, drohen sie ihnen und lassen sie ziehen. Und zwar mit den Worten, also sie drohen ihnen und sagen, ihr dürft nichts mehr über Jesus erzählen. Und dann antworten Johannes und Petrus folgendermaßen in den Versen 19 bis 20. Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Die Ratsmitglieder drohten ihnen daraufhin noch einmal mit schwerwiegenden Konsequenzen und ließen sie dann gehen. Also sie haben sie gedroht, aber wie gesagt, sie dann trotzdem freigelassen. Und so kommen sie jetzt zu den Christen, haben gerade so diesen Widerstand erlebt, waren über Nacht im Gefängnis, in Gewahrsam. Und sie kommen zu der Gemeinde, zu den Christen und berichten ihnen darüber. Und ihre Reaktion ist, in 24 können wir das lesen, die Versammelten reagieren darauf, auf das, was sie hörten. Die Reaktion war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Wir haben heute den Gebetstag für verfolgte Christen. Aber ich will eigentlich die Überschrift, und das habe ich bei der Vorbereitung dann wirklich nochmal geändert, ich will nicht, dass wir für die Christen beten, sondern ich will, dass wir mit den verfolgten Christen beten. Aber noch viel mehr, dass wir unsere Einstellung im Herzen verändern, dass wir nicht denken, wir tun etwas für sie, sondern wir sind gemeinsam eine Familie, wir gehören zusammen und wir leiden mit ihnen mit und wir beten mit ihnen gemeinsam für die Situation, in der sie sind. Natürlich kennen wir sie jetzt nicht persönlich, die wenigsten von uns. Aber auch wir werden nachher Berichte haben, wo wir von Menschen, von Situationen erfahren, was passiert ist, was gerade passiert. Und wir wollen uns bewegen lassen, so wie diese Christen, die auch gehört hatten, was Johannes und Petrus erlebt haben. Und wir wollen dann gemeinsam unsere Stimme erheben und zu Gott beten. Denn wir gehören zusammen. Wir sind durch Jesus Christus ein Leib, wir sind verbunden und wir sind eine Familie. Und auch da wollen wir, wie gesagt, gemeinsam und einmütig uns an Gott wenden. Und ja, wie beten die Christen hier? Und da, glaube ich, können wir ganz viel mitnehmen. Als erstes können wir sehen, sie beten den Vater. Sie beten Gott den Vater an. Und das sollte auch unsere Motivation sein, dass wir Gott den Vater anbeten. Sie tun nicht, dass sie Gott Fragen stellen. Ja, warum muss das geschehen? Und dass sie ihn klagen. Ja, natürlich dürfen wir Gott unsere Klage nennen, dass es uns schlecht geht. Er ist die erste Anlaufstation, das finden wir in den Psalmen ganz viel. Aber sie klagen ihn nicht an. Sie beten Gott als den souveränen Schöpfer an. Du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel und die Erde und das Meer geschaffen hat. Das ganze Universum mit allem, was darinnen ist. Sie beten Gott an. Was ist eigentlich Anbetung? Anbetung ist nicht, dass wir Gott groß machen. Dass wir irgendwie versuchen, ihn größer zu machen. Sondern Anbetung ist, dass wir uns an seine Größe erinnern und sie ihm zusprechen. Wir sprechen einfach das aus, was eigentlich Realität ist. Gott ist der allmächtige Schöpfer, der souverän herrscht. Und wir sprechen das aus und dadurch, dass wir das ihm aussprechen und zusprechen, verändert er sich überhaupt nicht. Aber unsere Herzen verändern sich und er wird in unseren Herzen und unserem Denken größer. Ihr kennt das Sprichwort, Loben zieht nach oben. Ja, wir bekommen einen ganz neuen Perspektivwechsel. Wir schauen auf die Situation mit den Augen Gottes. Er hebt uns quasi wie heraus aus der Situation, aus dem Tunnel, in dem wir stecken und gibt uns einen Überblick, eine ganz neue Perspektive. Und das erleben wir hier. Wie es weiter heißt, ab Vers 25, du bist es auch, der durch unseren Vater David, deinen Diener, geredet hat. Als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte, was soll das Aufbegehren der Nationen? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Das war damals geschehen, das haben sie getan und gleichzeitig ist es so ein bisschen so, ja, wie lächerlich, ja. Da wollen sich die Machthaber dieser Welt gegen den Schöpfer des Universums erheben. Und wir wissen doch, dass Jesus den Sieg davongetragen hat, dass Gott am Ende triumphieren wird. Gott hat alles im Griff. Und aus dieser Perspektive bekommen wir und bekommen auch die Christen ganz, ganz neuen Mut. Er hat einen guten Plan. Er hat ihn angekündigt und er führt ihn unaufhaltsam aus. Und er ist in jedem Augenblick der Herr der Lage. Und das Aufbäumen dieser Gegner ist im Vergleich gegen den allmächtigen Herrn und Herrscharen und gegen seinen Messias eigentlich ja lächerlich. Wir hatten vor kurzem im biblischen Unterricht, haben wir mit Gott angefangen. Wir sind jetzt ganz, ganz am Anfang und haben uns mit den Namen Gottes beschäftigt. Wir haben ja in der Bibel über 600 Namen Gottes, wie er sich uns vorstellt. Und ich finde es so beeindruckend, weil Gott ist ja der Name Programm. Und einer der bekanntesten Namen ist ja Yahweh oder Jahwe. Und jetzt an euch die Frage, was heißt Yahweh Zebaoth? Bestimmt wisst ihr das, es gibt Lieder und so. Was bedeutet das übersetzt? Yahweh Zebaoth. Ja, also, wenn ich sage, dann fällt es euch sofort ein. Also, der Herr der Herrscharen. Ja, also, Yahweh heißt ja, ich bin. Und man kann dann übersetzen, ich bin der Herr der Herrscharen. Also, der über allen Armeen und so weiter steht und bedeutet eigentlich, Gott ist der Mächtigste und der Stärkste über allen anderen Gewalten. Aber eigentlich ist dieser Name nicht so ganz allgemein gefasst, sondern er ist ganz persönlich gemeint. Das haben wir auch dann beim biblischen Unterricht gelernt. Denn es ist ein Bundes- und ein Beziehungsname. Gott stellt sich ja als Yahweh vor, dem Mose, ich bin, der ich bin. So sollt ihr mich ansprechen. Ich möchte eine persönliche Beziehung zu euch haben. Manche übersetzen sogar, ich bin für dich da. Und so können wir hier übersetzen, nicht, ich bin der Herr der Herrscharen, so allgemein, ich bin der Mächtigste, sondern eigentlich können wir sagen, ich bin derjenige, der für dich kämpft. Und das finden wir im Alten Testament so oft, wo Gott zu dem Volk Israel sagt, seid still und erkennt, dass ich der Herr bin und ich werde für euch kämpfen. Ist das nicht eine wunderbare Zusage? Gott sagt, ich bin derjenige, der für euch kämpft und auch für die Christen dort in der verfolgten Regionen. Am deutlichsten wird es nur so, um das verdeutlichen, ist es bei dem Psalm 23. Denn dort heißt es eigentlich, Yahweh Roi, also der Herr ist Hirte, aber wir wissen aus der Übersetzung, der Herr ist mein Hirte. Mein ganz persönlicher Hirte, der zu mir eine Beziehung hat und der mit mir durch dick und dünn geht. Genau, also das sehen wir hier, dass sie Gott anbeten und sich daran erinnern, wer Gott eigentlich ist. Und sie bekommen dadurch eine ganz neue Perspektive in der Situation und Hoffnung, in der sie stecken. Und ein zweites, was sie dann tun, ist, sie erinnern sich an das Leiden Christi. Und das auch, wenn wir heute beten, dann wollen wir uns auch daran erinnern. Und wie ist dieser gute Hirte, den ich eben erwähnt habe? Ist der so, dass er seine Schafe voraustreibt und sie scheucht und jagt? Nein, unser Hirte ist derjenige, der vorausgeht und seine Schafe ruft und wir folgen ihm. Er kennt uns mit Namen und er geht in allen Situationen geht er voraus. Das hat er ja auf dieser Erde getan, als Jesus auf dieser Erde war. Und er ist nicht derjenige, der... er ist der gute Hirte, der vorangeht und er zeigt uns den Weg, er ebnet uns den Weg, er führt uns hindurch und wir sehen am Kreuz, er leidet für uns und er kommt am Ende dann auch mit uns an sein Ziel. Und so lesen wir hier in den Versen 27 und 28 und so ist es auch tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Diese Frage, warum lässt Gott Leid zu, was die Christen in den anderen Ländern, die wir nachher hören werden, durchmachen, was Jesus hier durchgemacht hat. Und diese Frage ist uralt. Es schwingen dabei folgende Gedanken mit. Es gibt ja so viel Leid auf dieser Erde und deshalb ist Gott eigentlich nicht mächtig genug, um das zu verhindern. Oder ich habe eigentlich was viel Besseres verdient und das ist ungerecht, dass ich jetzt Leid durchmache. Oder vielleicht auch, es geht mir gerade nicht gut, ich mache diese schwere Zeit durch, Gott interessiert sich nicht für mich, er liebt mich nicht. Aber ist das die wirkliche Realität? Sieht es da nicht ganz anders aus? Nämlich Gott leidet selbst für uns. Niemand leidet so sehr wie Gott selbst, der unser selbstverschuldetes Leid sieht und traurig ist darüber und mitfühlt und dann an unserer Stadt die Folgen davon auf sich nimmt. Als Jesus die Menschen sah, wie Schafe ohne Hirten, dann hat es ihn das zutiefst bekümmert und er weinte über sie. Niemand leidet so sehr wie Gott selbst über unser Leid, über unsere Not. Ich hatte vor einiger Zeit, es gibt ja diese kurzen Videos, vielleicht kennt ihr diese Shorts, und da gab es so ein kurzes Video, da ist so ein Schaf, einfach über den Zaun oder über die Abgrenzung in so einen Graben gesprungen. Und steckte da fest, da war so ein bisschen Wasser und so im Matsch, kam nicht weiter und der Hirte musste es richtig rausholen. Ja? Es war richtig anstrengend, weil so ein Schaf ist mit der Wolle und so, ist das nicht leicht, wenn das noch mit Wasser eingesogen ist. Ne? Und er hief das so gerade raus, ja? Es hoppelt so ein paar Meter auf die Wiese, dreht sich um und springt wieder in den Graben. Also ja, da habe ich gedacht, ja so bin ich ganz oft, so sind wir ganz oft. Ja? Aber es ist Jesus, der das sieht und mitleidet. Ja, das Leid, vieles, das, was wir erleben, ist zum Teil selbstverschuldet oder durch andere Menschen verursacht. Nicht Gott ist dafür verantwortlich. Und wir sehen aber auch hier, dass zum Beispiel das Leid Jesu ja Gottes Plan war, damit die Rettung vollbracht wird. Und genauso hat auch Gott einen guten Plan mit dem, was die Christen durchmachen. Er schreibt dadurch Geschichte, er baut dadurch die Gemeinde, er stärkt dadurch ihren Glauben und wir dürfen teilhaben daran und mitbeten. Und niemand hat ungerechter gelitten als Jesus am Kreuz. Wenn es einen Menschen gab, der wirklich vollkommen ungerecht gelitten hat, dann war das Jesus. Wofür hat er gelitten? Für das, dass er das Gute getan hat, die Wahrheit gesagt hat. Er hatte keine Schuld, keine Vergehen, keine Sünde begangen und trotzdem hat er das größte Leid erlebt. Und niemand liebt so sehr wie Gott, dass er selbst ans Kreuz gegangen ist und noch am Kreuz betet Jesus für die, die ihn ans Kreuz geschlagen hat. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also Gott selbst leidet und er geht hier voran. Ich habe letzte Woche einen Vortrag gehört von einer Frau, die auch in einer ganz, ganz schwierigen Situation und Lage war. Das war jetzt zwar jetzt keine Verfolgung, aber eine ganz andere Situation. Und sie hat aber gesagt, und dann fand ich den Satz so beeindruckend, in dem Moment, wo ich jetzt bin, gibt es keinen besseren Ort oder Platz, wo ich sein könnte. Denn er ist von Gott für mich jetzt gegeben. Wenn wir an den guten Hirten glauben, der einen guten Plan mit unserem Leben hat, dann glauben wir auch, dass da, wo wir gerade sind, auch wenn es schwierig ist, der Platz ist, der beste Platz ist, zu dem, wo wir jetzt gerade sein können. Wo wir Gott verherrlichen und wo wir auch andere Menschen dienen können oder Gott uns vielleicht in das Ebenbild Jesu umgestaltet. Und wir erinnern uns heute daran, an die Leiden Christi. Wir wollen uns daran erinnern im Gebet und dass wir berufen sind, ihm zu folgen und ebenfalls auch eventuell mitzuleiden. Nicht nur eventuell, sondern Jesus hat gesagt, wer mir nachfolgt, er wird auch Schwierigkeiten erleben, er wird auch Ablehnung erleben. Und die Christen, die das erleben, für sie ist das eine Ehre, dass sie hier Jesus ähnlich sein dürfen. Und wir wollen uns auch, wie gesagt, an die Geschwister erinnern, die leiden, und wir wollen mit ihnen mitleiden. Wir wollen mitfühlen und mit ihnen mitbeten. Denn die sind im Moment am richtigen Platz, da, wo Gott sie haben will. Weil wenn das nicht, wenn Gott das nicht wollte, er könnte sie mit einem Finger, mit einem Augenblick könnte er sie befreien, retten. Aber Gott will sie dort haben und hat einen guten Plan damit. Und als letztes Wenn wir heute beten, dann suchen wir die Hilfe im Heiligen Geist. Wir haben die letzten Verse gelesen, ich lese sie uns noch einmal vor. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns, als deine Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Es ist interessant, dass wir in der Bibel also keine einzige Stelle finden und keine Aufforderung finden, dass wir zum Heiligen Geist beten sollen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt oder vielleicht auch selber schon mal ermutigt wurdet. Genau. Und auch Jesus selbst, er lehrt uns nicht, dass wir zum Heiligen Geist beten sollen. Er selbst lehrt auch nicht mal, dass wir zu ihm beten sollen. Wobei, es gibt auch einige wenige Stellen, wo zu Jesus gebetet wird. Und vor allem, dass Jesus angebetet wird. Das finden wir schon. Und das mache ich und das mache ich auch gerne. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn auch manche vielleicht zum Heiligen Geist beten. Ich will das gar nicht beurteilen. Aber ich glaube, wir sollten mit dem, was wir tun, uns sehr nah an der Bibel orientieren. Und die beste biblische Form des Gebets ist, wie Jesus uns das gelehrt hat, zum Vater, durch den Sohn und im Heiligen Geist. Die Bibel fordert uns ganz oft auf, wir sollen im Geist beten. Was heißt, im Einklang mit seinem Willen. Und wir wissen ja, dass der Heilige Geist unser Beistand ist, unser Tröster, der uns auch dann die Worte gibt, wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen. Zum Beispiel eine Stelle nur. Leider gibt es ganz viele Missverständnisse, was den Heiligen Geist betrifft. Besonders in den letzten Jahrzehnten werden sie immer häufiger. Wie gesagt, ich will und kann hier gar nicht zeitlich darauf eingehen. Ich will das nur kurz erwähnen, dass wir so nah an der Bibel wie möglich, weil dann sind wir in Sicherheit. Dann wissen wir, dass wir es so praktizieren, wie Jesus es gelehrt hat, wie die Bibel es gelehrt hat, wie die ersten Christen es getan haben. Und wir sehen, dass hier die Christen, die erwähnen den Heiligen Geist eigentlich gar nicht. Sie beten nicht zu ihm. Aber ich bin überzeugt, und das können wir auch hier sehen, sie beten voll im Heiligen Geist. Und eigentlich ist der Heilige Geist, der sie ermutigt, der sie vor den Thron der Gnade führt, der ihnen die richtigen Worte gibt. Und der Heilige Geist ist hier vollkommen durchdrungen, obwohl er so gar nicht angebetet wird. Und dieses erfüllt im Heiligen Geist, dass sie dann nach dem Gebet erfüllt sind vom Heiligen Geist, bedeutet nicht, dass sie vorher den Heiligen Geist nicht hatten und ihn jetzt bekommen. Auch das ist so ein Missverständnis, das will ich nur ganz kurz aufräumen. Denn wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann ist es der Heilige Geist, der uns das neue Leben schenkt. Und er zieht in uns ein, Gott zieht in uns ein durch den Heiligen Geist. Und wir haben diese Zusage Jesu, dass er in Ewigkeit bei uns sein wird. Er wird uns nie wieder genommen. Aber wir können erfüllt sein vom Heiligen Geist, dass er unser Leben beherrscht, dass er einfach alle Fasern unseres Herzens, unseres Lebens bestimmt. Und dann heißt das, wie erfüllt sein im Heiligen Geist. Und das Gegenteil ist, wenn wir den Heiligen Geist dämpfen, ihm ungehorsam sind, und ihn nicht zur vollen Entfaltung kommen lassen, dann ist das Gegenteil vom Erfülltsein. Aber es bedeutet nicht, dass wir sie ihn vorher nicht hatten und jetzt quasi bekommen haben, wie so eine zweite Erfahrung. Aber was ich eigentlich spannender finde, ist, wie sie im Heiligen Geist beten oder worum sie beten. Guck nochmal in den Text. Sie beten nicht, dass Gott die Umstände ändert, sondern sie beten, dass sie weiterhin mutig und unerschrocken die gute Botschaft von Jesus verkündigen. Und wenn ihr bei dem Video aufmerksam zugehört habt, natürlich kamen da auch Umstände vor, weil es ist wirklich schwer, was die Christen durchmachen. Und wir dürfen auch das sagen und dafür beten. Und Gott ändert oft die Umstände. Wie viele Wunder gibt es, wo Leute im Gefängnis waren und dann freikommen? Oder andere Situationen. Aber wie viel haben die Christen gebeten, betet dafür, dass wir von Jesus weiter sagen können, dass wir Mut haben, dass wir neue Hoffnung haben und dass auch für die Feinde sollen wir beten, sagen die uns, die sie verfolgen. Und natürlich auch, dass Menschen dann zum Glauben kommen. Und dann finden wir in dem Text hier nochmal dieses, dass Menschen geheilt werden und auch Wunder geschehen. Und natürlich geht es hier auch um körperliche, und das ist damals auch geschehen. Aber ich will nur durch zwei Fragen einfach merken, worauf legen wir unseren Fokus? Was ist oder wann werden Menschen endgültig und wirklich geheilt? Wann ist ein Mensch endgültig und wirklich geheilt? Und was ist das größte Wunder unter den Menschen auf dieser Erde? Ist es nicht so, dass wenn ein geistig Toter, ein Feind Gottes, der nichts von ihm wissen wollte, jetzt wieder lebendig wird und zu einem Kind Gottes wird, ist das nicht die endgültige Heilung, ewiges Leben? Und ist das nicht das größte Wunder, was Gott bewirkt? Ich will das andere nicht schmälern, ich will nur sagen, worauf legen wir unseren Fokus? Jesus hat ganz oft zum Beispiel den Gelähmten, der zu ihm gebracht wird, er sagt ihm zuerst, dir sind deine Sünden vergeben. Und Jesus ist gekommen, um uns von der Sünde und von der Schuld zu retten und mit Gott zu versöhnen. Das war sein Hauptauftrag. Natürlich kann er auch viele andere Dinge tun, das hat er damals getan, das tut er heute, aber wir sollten dafür beten und darum ringen. Ja, was ist quasi unser Ziel, unsere Motivation? Wenn wir gleich für die verfolgten Glaubensgeschwister beten, wenn wir mit ihnen beten, dann lasst uns ja, mit ihnen uns identifizieren. Nicht sagen, wir tun jetzt etwas für sie, sondern wir stimmen mit ihrem Gebet zusammen mit ein. Wir sind eine Familie, wir gehören zusammen. Und lasst uns nicht um andere Umstände, bessere Umstände beten, sondern dafür beten, dass sie Freimut haben, dass sie furchtlos den Glauben bezeugen und dass Menschen wirklich geheilt und gerettet werden und dass Gott dieses Wunder tut. Genau, also das wollen wir gleich tun. Wir wollen Gott anbeten, weil er ein guter Gott ist, weil er alles im Griff hat, weil er schon den Sieg errungen hat. Der Sieg ist sein und wir steuern alle darauf zu. Lasst uns daran erinnern, dass er selbst gelitten hat und dass er weiß, was es heißt, ungerecht behandelt zu werden, zu leiden. Und lasst uns mitfühlen mit den Mitchristen. Und als letztes, wie ich schon gesagt habe, wir wollen im Heiligen Geist beten, wir wollen ihn um Hilfe bitten, dass er uns die richtigen Worte gibt, uns motiviert und unser Herz bewegt, aber vor allem auch, dass er derjenige ist, dass er den verfolgten Christen Kraft gibt, diese Freimut gibt, Hoffnung schenkt, all das, was sie brauchen. Er kann es tun. Amen.